Zur ersten Koni-Kaffeepause im Jahr 2026 begrüße ich die geschäftsführende Gesellschafterin von Angelfeld Immobilien, Chiara Angelfeld. Chiara, der Name Angelfeld ist seit vielen Jahrzehnten klangvoll in der Immobilienwirtschaft und steht für ein traditionsreiches Familienunternehmen aus dem Rheinland. Wenn du mit deiner besten Freundin im Skiurlaub bist und ihr zusammen gondelt beispielsweise, wie würde dich deine beste Freundin dem Sitznachbarn vorstellen?
Ich glaube, sie würde sagen, offiziell bin ich zum Skifahren da, inoffiziell analysiere ich gerade die Auslastung und warum sie auf der Seite des Berges besser ist als am Standort gegenüber. Und dann würde sie vielleicht hinzufügen, ich mache das tatsächlich nicht aus Spaß, sondern beruflich und beschäftige mich mit Nutzungskonzepten, Auslastung, mit Standorten im Immobilienbereich, aktuell von Berlin aus, aber deutschlandweit.
Also deine Freundin ist, wenn ich das so sehe, eine gute Akquisehilfe für dich.
Auf jeden Fall.
Du bist seit gut 10 Jahren im Familienunternehmen und damit die 4. Generation. Das Unternehmen hat in 115 Jahren allerlei Höhen und Tiefen erlebt. Wie geht es die 4. Generation jetzt an, mit dem schrumpfenden Transaktionsmarkt zurechtzukommen?
Also ich glaube, man muss sich immer klar machen, dass jedes Unternehmen im Hier und Jetzt lebt. Und natürlich würdigen wir immer auch unsere Geschichte. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man da eine gute Basis hat, von der wir kommen. Am Ende des Tages ist der Markt, glaube ich, für alle Teilnehmer, unabhängig jetzt von dem Branchensegment, ein herausfordernder Markt. Gleichzeitig muss man sagen, dass natürlich Höhen und Tiefen und Zyklen immer schon da waren. Ich glaube, hinzu kommt, dass wir insgesamt, und der Immobilienmarkt ist stark von der Realwirtschaft und von der Gesamtwirtschaft abhängig, natürlich einiges an strukturellen Herausforderungen haben und das natürlich auch in die Richtung Immobilien wirkt, zumindest auf Teile der Nutzersegmente, auf die Finanzierungsthemen, auf den Wettbewerb, der europaweit und weltweit herrscht. Als Unternehmen müssen wir strukturiert und konzentriert vorgehen, gucken, wo haben wir unsere Stärken und diese Stärken auch zusammen mit unseren Kunden ausspielen. Und so versuchen wir uns aufzustellen.
Also ganz konkret, was entscheidet die 4. Generation anders als die 3., auch der Zeit wegen, in der wir uns gerade befinden?
Ich weiß gar nicht, ob wir es so anders entscheiden. Wir tun das ja auch immer noch zusammen mit meinem Vater und meinem Onkel aus der 3. Generation. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir einfach uns darauf besinnen, was wir gut können. Und das haben wir eigentlich immer gemacht. Wir sind Dienstleister, wir haben keine produzierenden Maschinen, sondern wir müssen es immer nach dem ausrichten, was unsere Kunden von uns brauchen. Das, glaube ich, ist gar nicht so anders, wie es mein Vater und mein Onkel ohne uns getan haben. Gleichzeitig gibt es vielleicht auch noch andere Herausforderungen, die Richtung Digitalisierung jetzt KI-Welle geht. Ich bin ein großer Optimist in der Hinsicht, weil ich glaube, es wird gerade mittelständischen Unternehmen dort nochmal leichter gemacht, auch sich schneller anzupassen. Aber ich glaube, wie gesagt, so unterschiedlich sind die Entscheidungen nicht. Ausrichtung am Kunden, Ausrichtung an den Sachen, die im Moment funktionieren.
Dass wir gerade im Markt kaum große Transaktionen sehen, große Bürovermietungen in Toplagen sind so selten geworden wie Diamanten zu finden, geraten auch gerade andere Assetklassen dann für euch in den Fokus?
Ja, also auf jeden Fall, am Ende des Tages sind wir sicherlich in der gewerblichen Vermietung stark auf das Bürosegment ausgerichtet und das auch nach wie vor. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch alternative Assetklassen, gerade wenn wir über Büroumwidmungen sprechen. Wir machen viel im Bereich studentisches Wohnen, Boarding, Umwandlung auch in Wohnen, da wo es funktioniert, auch einfach aus Kostensicht am Ende. Die Baukosten müssen sich ja nachher durch das Konzept auch tragen. Wir arbeiten auch darüber hinaus viel an Nutzern, die eigentlich nicht Immobiliennutzer im Kern sind, sondern die Immobilie brauchen für ihr Geschäftskonzept. Und da haben wir uns, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Wir arbeiten viel zum Beispiel mit den Self-Storage-Anbietern. Das ist ein Segment, das wir schon seit Jahren eigentlich gut bedienen, was aber jetzt wichtiger geworden ist, weil deren Geschäftsmodell funktioniert und die brauchen dafür eine Immobilie. Und in den Transaktionsmärkten waren wir ja eigentlich immer schon assetklassenübergreifend unterwegs Und da ist sicherlich das Bürosegment auch etwas, was schwieriger funktioniert, wobei man auch sagen muss, dass da die Pricings sich jetzt irgendwo dem Markt auch angenähert haben, vielleicht auch noch einen Tacken schneller als im Wohnbereich, wo das ein bisschen länger gedauert hat.
Also konkret bedeutet das, die Preise in anderen Assetklassen sind realistischer als die im Wohnen?
Mittlerweile im Wohnen, würde ich sagen, sind wir auch irgendwo also haben wir den Realismus im Markt, den spüren wir. Am Ende ist das ein ganz gut berechenbares Produkt, weil ich ja weiß, was die Cashflows sind. Und ich weiß, was die Finanzierungskosten sind. Ich weiß, was CapEx im Wesentlichen ist. Also von daher sind eigentlich Immobilien gut berechenbar. Gerade im Wohnsegment, wo ich ja keine Leerstände habe. Von daher haben die Preise sich angenähert, aber es hat einfach einen Tacken länger gedauert, aus meiner Sicht.
Wie stellt ihr euch jetzt auf, um diese Assetklassen stärker zu bedienen, um das, was im Büro nicht mehr funktioniert, zu substituieren?
Also wir haben nach wie vor natürlich unsere Vermietungsteams, unsere Investmentteams. Wir gucken, dass wir zusammen mit unseren Mitarbeitern und Teamleitern, Niederlassungsleitern einfach strategisch fokussiert sind auf die Themen, die funktionieren, dort natürlich sehr stark in die Akquise gehen und gleichzeitig aber auch dieses Thema Beratung, was wir eigentlich immer schon sehr stark hatten. Wir sind nicht der Makler, der primär fokussiert war auf irgendwelchen auktionsartigen Verfahren und gar nicht gemakelt hat, sondern wir makeln nach wie vor, wir beraten unsere Kunden stark, wir gehen auch in die Themen Highest and Best Use rein und können auch mal um die Ecke denken. Und das versuchen wir natürlich mit den Teams und Niederlassungen ganz stark auch zu forcieren, da einfach den Schritt extra zu gehen für den Kunden.
Das heißt, wenn ich das richtig zusammenfasse, Angelfeld differenziert von vielen anderen Maklern, dass ihr nicht nur makelt im Sinne von ich mache einen Deal, sondern auch mit dem Kunden überlegt, was kann ich mit der Immobilie anstellen?
Was kann ich mit der Immobilie, was kann ich mit dem Portfolio anstellen? Wo gibt es vielleicht auch noch zusätzliche Ertragsquellen? Wo können wir auf Grundstücken andere Nutzungskonzepte umsetzen, die vielleicht einen höheren Wert nachher für alle beteiligt haben?
Wenn wir das mal nüchtern betrachten, unabhängig dessen, steht ja eigentlich das Maklergeschäft von zwei Seiten unter Druck. Auf der einen Seite haben wir die aktuelle Marktlage, die wenig hergibt. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch eine technische Einfluss. Du hast es ja gerade schon angesprochen, du bist Fan davon, KI. Die Exposés werden automatisch erstellt. Möglicherweise wird es nicht mehr lange dauern, dann ist die Finanzierungsvermittlung überflüssig, weil dich die KI da durchleitet. Wie geht ihr mit der Disruption um?
Also definitiv die Marktlage ist ein Thema. Digitalisierung und KI ist dann ein unglaublicher Beschleuniger aus meiner Sicht. Man muss sich damit ganz, ganz aktiv beschäftigen. Und auch selber als Unternehmen ausprobieren. Wir probieren einfach auch viel aus. Es gibt, und deswegen bin ich auch ein Fan, meines Erachtens hat das aktuelle Setup, was wir so in Anspruch nehmen können, auch als Mittelständler, spielt uns doch komplett in die Karten. Wir können mit einfachen Subscriptions, Claude für die Auswertung von Mieterlisten und stark zahlenbasierten Themen nutzen. Und das können wir dann automatisieren mit irgendwie N8N im Hintergrund und können eigentlich für uns schon mal ein MVP von irgendetwas schaffen, wo wir sagen, das ist eine Idee, die dann vielleicht noch nicht so professionell programmiert ist. Aber dafür kann ich nachher jemanden, einen Freelancer oder auch ein Unternehmen engagieren und zu sagen, okay, wir müssen jetzt dieses Produkt für uns intern, das sind meistens irgendwelche Features, nehmen und so aufstellen, dass sie auch verlässlich funktionieren für uns intern. Und wir nutzen das natürlich auch für das ganze Thema Exposé-Erstellung. Wir nutzen es für, wenn man Bilder verbessern will. Wir nutzen es aber auch teilweise, um uns selber mal eine Ersteinschätzung mit an die Hand zu geben. Das heißt nicht, dass die KI die Immobilie besichtigt hat, den Mikrostandort genau kennt, weil das ist da immer noch sehr grob. Man muss reingehen, man muss sich auch angucken, wie sieht es drumherum, was sind wirklich die Upsides und Downsides, die sehe ich eben nicht in der Mieterliste direkt, sondern da muss ich vor Ort sein. Und ich glaube, das Wichtige ist da einfach eine Kombination zu schaffen aus KI, aber dann auch ganz viel HI, also die Menschen müssen ihren Kopf einschalten und dafür werden wir auch bezahlt. Ja. Und von daher, ich sehe die Entwicklung als Chance, aber man muss sich damit aktiv beschäftigen. Und jeder, der es nicht tut oder nur Dritten überlässt, glaube ich, macht einen Fehler.
Jetzt sehen wir ja, und du hast es auch angesprochen, die Basis dafür sind immer Daten, Mieterlisten und vieles mehr. Ihr analysiert also mit den Tools, die sich jetzt ergeben, Claude hast du genannt, die Fakten, die Datenlage.
Ja, Claude, ChatGPT, also es gibt ja diverse, man muss immer gucken, was nutze ich für was. Ne? Ja.
Und wenn ich mich richtig erinnere, klar, auf der einen Seite sind die Daten wesentlich und auf der anderen Seite kommt die HI, die menschliche Intelligenz dazu. Jetzt gibt es ja im Markt auch andere Anbieter, die spezialisiert sind, Daten zu sammeln und das in großem Maße tun. Kauft ihr dazu oder?
Also wir haben sicherlich auch Research-Tools, die Transaktionsdaten, Vermietungsdaten enthalten. Die nutzen wir auf jeden Fall auch. Da gibt es ein paar starke Anbieter und irgendwo muss man sich dann von ein oder zwei entscheiden. Definitiv. Ansonsten kann man natürlich auch einiges an Daten selber sammeln, aber es ist natürlich effizienter, wenn man sagt, okay, es gibt einen spezialisierten Anbieter, wir docken uns da an verschiedene Schnittstellen etc. Und es muss auch nicht mal immer Immobiliendaten sein. Also es gibt da, glaube ich, eine breite Palette an Informationen, die einfach systematisch auswertbar sind.
Was zieht ihr denn konkret aus den Annoncen raus, beispielsweise bei Moskau oder anderen Kleinanzeigen oder wie auch immer der Markt ist?
Also wir sind natürlich auch in den auf den Portalen präsent, weniger auf ImmoScout tatsächlich als auf Immowelt und Immobilie 1 etc. Und was ziehen wir daraus? Natürlich auch Leads, wobei ich sage, das ist eine gute Ergänzung. Die Lead-Qualität schwankt bei allen Anbietern. Plus, man muss sagen, die Portale sind regional sehr unterschiedlich stark, sodass man auch sich da überlegen muss, wo engagiert man sich in unseren Kernmärkten und was ziehen wir daraus. Wir nutzen natürlich die Leads nicht nur für einmal Themen, sondern versuchen natürlich diese Leads auch dauerhaft in Kundenbeziehungen zu überführen.
Schauen wir nochmal auf die Daten, Chiara. Du hast ja gesagt, ihr wertet da viel aus, die ihr auch selbst erhebt und auch externe Daten. Jetzt gibt es ja diese Plattform im Markt, die Makler im Grunde dafür bezahlen, dass sie Reichweite bekommen, die in den letzten Jahren durch geschickte Zukäufe aufgefallen ist, sich ein Ökosystem zu bauen, was für meine Begriffe oder von außen betrachtet so ein bisschen dazu führt, dass da so ein Ökosystem entsteht, also Immobilien-Scout. Glaubst du, dass dieses Ökosystem Makler langfristig überflüssig macht?
Also erstmal muss man sagen, dass auf jeden Fall ImmoScout mit seiner Strategie definitiv ein Ökosystem schaffen will. Und die Frage ist ja, ob das zum Vorteil der Makler ist oder eher nicht. Und klar, die Makler oder viele Makler haben den Gedanken, dass sie eine hohe Abhängigkeit von ImmoScout haben und auch ein Stück weit Angst, wenn sie aus der Plattform aussteigen. Wir selber haben das weitestgehend getan, weil am Ende, glaube ich, muss man sich als Unternehmer klar machen, dass jeden Euro, den ich investiere, muss auch gut investiert sein. Und investieren nur in Umsatz macht keinen Sinn. Investieren macht nur Sinn, wenn ich nachher einen Ertrag raus habe. Und ich glaube, die Preispolitik an der Stelle ist relativ schwierig geworden und nicht nur für uns, sondern für viele Makler. Ich glaube, ohne jetzt Finanzberatung betreiben zu wollen, jemand, der mit ImmoScout Geld verdienen will, der sollte sich die Aktie kaufen und nicht unbedingt auf das Portal als Nutzer setzen. Aber natürlich haben die eine riesen Reichweite. Sie haben auch sicherlich mit ihren CRM-Tools, mit den Research-Tools, mit den Bewertungstools einfach gut dazu gekauft und sie werden so ein Stück weit One-Stop-Shop. Ist super komfortabel, hohe Abhängigkeit und die wird weiter steigen, wenn ich mich darauf einlasse. Und als Unternehmer, zumindest als Mittelständler, glaube ich, ist es nie sinnvoll, sich in Abhängigkeit zu begeben, sondern Wege rauszusuchen. Und das heißt, ich muss meine eigene Marke lokal, regional stärken, weil die Nutzer sowohl in unserem Geschäft, dem gewerblichen Geschäft, als auch in dem privaten Geschäft, die sind regional und lokal. Das heißt, ich habe die Chance, Präsenzen aufzubauen. Muss es aber auch tun und ich muss vielleicht auch ein bisschen Mut haben und muss auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit, Arbeit investieren, kann das Geld, was ich vielleicht anderswo spare in Reichweite, nutzen, um mir da was aufzubauen. Aber auf jeden Fall ist es eine gute Plattform, die es einfach komfortabel macht. Aber sie nimmt auch einen wahnsinnig großen Teil des Geschäftsmodells weg. Und das muss uns allen klar sein, wenn wir uns darauf einlassen. Oder eben auch mal sagen, ich nehme einen gewissen Abstand davon.
Denkst du denn, dass andere Anbieter wie Kleinanzeigen, Immo1 oder Immowelt es schaffen, dem Markt eine Alternative zu bieten, die sie nicht so abhängig machen, wo sie mehr von ihrem eigenen, wo sie mehr Ertrag am Ende des Deals haben?
Also, wenn der Lead tatsächlich über eine andere Plattform kommt, die du gerade genannt hast, dann kann ich garantieren, dass da ein höherer Ertrag pro Deal übrig bleibt. Sie müssen aber schaffen, diese Leads auch zu liefern. Insgesamt begrüße ich extrem, dass wir einen zunehmenden Wettbewerb in der Portallandschaft sehen. Und nach meiner Kenntnis kommt dann auch ein großer amerikanischer Betreiber zunehmend dazu, LoopNet, einer der ist eine ganz große Plattform für Commercial Real Estate in den USA. Auch das sehe ich als positive Entwicklung, weil da, glaube ich, auch die finanzielle Firepower hintersteht. Ich glaube, es kommt sehr stark darauf an, dass diese Portale es schaffen, sich stärker als Partner gegenüber den Maklern darzustellen und auch zu sagen, lass uns mal den Mut zusammennehmen. Vielleicht auch als gewisse Gruppe von Maklern, die vernetzt sind, und zu sagen, wir versuchen das einfach mal, weil am Ende des Tages, muss man ganz offen sagen, ImmoScout ist so stark, weil wir unsere Produkte draufstellen. Wir liefern den Content für diese Plattform, ja, und wir werden dafür nicht bezahlt. Im Gegenteil, wir investieren und kriegen eigentlich wahnsinnig schlechte Leads oft zurück, die ausgelutscht sind, weil sie auch drei andere Makler bekommen haben. Also wir, wie gesagt, haben eine Entscheidung getroffen, dass wir unsere Portalstrategie an der Stelle ändern, schon vor einigen Jahren. Und es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Tag diese Entscheidung bereuen. Wir sind natürlich offen für alle Zusammenarbeit, aber wir müssen das auch so machen, dass es für unser Unternehmen das Richtige ist.
Jetzt habt ihr den großen Vorteil, dass ihr überregional tätig seid, auch in unterschiedlichen Assetklassen. Ich denke gerade an den mittelständischen Makler im Oberbergischen beispielsweise, der sich darauf spezialisiert hat, Eigenheime und Wohnungen zu vermitteln. Wie sieht es bei dem denn aus?
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das für uns viel leichter ist, diese Entscheidung zu treffen. Wenn ich jetzt der Eigenheimvermittler in der Region XYZ bin, dann habe ich doch eine fest definierte Region und ich weiß, wer da sucht, nämlich die Menschen, die dort wohnen oder die zuziehen. Ja, also die wohnen, die kann ich ja identifizieren. Ja, gucke ich rechts, links und orientiere mich daran. Das heißt ja nicht, dass ich das eine tue und das andere lasse, aber ich kann nur raten, diese lokale Präsenz, die ein Makler früher immer aufgebaut hat durch, ich will nicht sagen Klinkenputzen, aber es ist vielleicht nichts anderes. Ja, digital ist nicht alles. Die besten Beziehungen mit unseren Kunden, die baue ich doch nicht auf, indem sie mir durch ImmoScout geliefert werden, ich ein Telefonat führe und auf einmal kauft der was. Es ist immer der persönliche Kontakt. Und gerade wenn ich einen abgeschlossenen Bereich habe, eine regionale Präsenz oder ein regionales Produkt habe, regionale Käufer, dann muss ich einfach schaffen, da anders auch ranzugehen. Und dann kann ich mich ein Stück weit von den Portalen unabhängiger machen. Aber dafür muss ich natürlich auch die richtigen Netzwerke in der Region bilden und vielleicht auch mal ein bisschen offener sein, ein Netzwerk mit anderen Maklern bilden, weil die Hälfte von einem Deal ist mehr als null von einem Deal. Und das ist auch etwas, was ich in Deutschland oft sehe, diese Angst, mal mit irgendwie einem Kollegen zu reden und dem einfach mal mein Produkt drüber zu geben. Ja, es muss natürlich eine verlässliche Partnerschaft sein, aber ich habe gute Erfahrungen auch mit Gemeinschaftsgeschäften gemacht, wo man sagt, ich habe was, ich kriege es nicht los, hast du jemanden dafür? Und ich habe 50% von einem Deal ist, wie gesagt, mehr als 100% von null.
Also dein Appell auch an die B2C-Maklerinnen und Makler, setzt auf eure lokale Präsenz, baut Netzwerke auch lokal und löst euch ein Stück weit aus dieser Abhängigkeit großer oder der großen Plattform.
Auf jeden Fall.
Denkst du denn, dass der Markt in Deutschland, was das angeht, überhaupt hinreichend transparent ist? Also dass der Makler das auch schafft, sich da zu lösen von den Plattformen, weil es die Transparenz woanders gibt?
Die Transparenz der Nutzer oder was genau?
Angebot und Nachfrage?
Also der deutsche Markt ist tatsächlich sehr intransparent, das muss man sagen. Wenn man mal in die USA guckt, kann ich quasi für jedes Objekt den Eigentümer, den Kaufpreis, die Transaktion der letzten Jahre sehen. Und daher ist das natürlich schwierig. In Europa und vor allem vielleicht in Deutschland ist das, glaube ich, Nummer ein Schlagwort bei allem, was wir tun, Datenschutz. Und das ist natürlich irgendwie ein Hindernis. Aber diesen Datenschutz hat am Ende des Tages auch jedes Portal. Die wissen auch nicht, wo die Eigentümer, wer immer die Eigentümer sind. Natürlich, wenn man sich registriert und sagt, hier ist meine Immobilie, dann wird es ein bisschen einfacher. Aber am Ende kommt diese Information ja gar nicht von den Portalen zu mir im Zweifel weitergeleitet, auch wenn es da natürlich auch diese Lead-Programme für Eigentümer gibt. Ich glaube, das ist natürlich ein schwieriges Thema, aber das kann man vielleicht auch durch Zusammenarbeit irgendwo lösen und sagen, ich habe ein Produkt, also ich kann am Ende letzten Jahres eine kleine Vermietung abgeschlossen in Berlin, kam von einem Wohnungsmakler, der einen Gewerbekunden hat. Also vielleicht auch mal an solche Netzwerke denken. Also wir müssen einfach mehr draus machen, was bei uns liegt und dafür Netzwerke schaffen. Aber klar, die Intransparenz ist im deutschen Markt extrem hoch bei Transaktionen, bei Eigentümer. Wer ist Eigentümer von einer Liegenschaft und wer ist auch vielleicht der Nutzer, der Käufer? Ja.
Was kann man da tun, um das...
Aber darf ich eins sagen, diese Intransparenz ist ja eigentlich auch Teil des Geschäftsmodells jedes Maklers. Also von daher ist das jetzt nichts, wo ich schlaflose Nächte habe.
Also ihr braucht diese Intransparenz ein Stück weit, weil das Domainwissen ist, was ihr dann aufbaut?
Naja, die Intransparenz... hinsichtlich auch Kaufpreise ist ja das auch, was in eine Beratungsleistung von jemandem, der täglich nichts anderes macht, mit einfließt. Nämlich wir haben die Informationen, was sind die Marktpreise, wofür wird kontrahiert aktuell, und die sind nicht immer so öffentlich einsehbar. Also es ist Teil des Beratungs- und des Dienstleistungsspektrums sicherlich von Maklern. Ja.
Also ganz konkret, es kommt ein Käufer oder ein Interessent für die Liegenschaft in der Hauptstraße 3, ja, und der Verkäufer ruft 7 Millionen auf und ihr wisst aus einer vergangenen Transaktion, die Hauptstraße 1, direkt Nachbarschaft, ist für 6 Millionen über den Tisch gegangen. Genau. Und das ist eine Transparenz, die der Käufer nicht hat, die ihr aber habt, und das ist Teil der Beratungsleistung. Ja, dann also zu sagen, oh, der Preis ist ziemlich hoch, lass nochmal verhandeln.
Genau, also sicherlich muss man, das ist ja das Schöne auch an Immobilien, auch warum ich, glaube ich, meinen Job so sehr liebe, ist, dass ich mich jeden Tag mit einem neuen Produkt beschäftigen kann, weil Hauptstraße 1 und Hauptstraße 3 werden garantiert unterschiedliche Produkte sein, kommt auf die nicht nur auf die Gebäudequalität, Grundrissqualitäten an, aber auch Nutzer, wie laufen die Mietverträge. Das heißt, ich muss da sicherlich ein bisschen adaptieren zwischen Hauptstraße 1 und 3, aber natürlich sind die Transaktionen in dem Umfeld relevant. Es ist aber auch relevant, wie ist eigentlich die Positionierung des Objektes, welches Segment spreche ich damit an, welches Käufersegment, welchen Bereich der institutionellen Käufer spreche ich an und wie ist dort aktuell die Kalkulationsbasis, die Finanzierbarkeit eines solchen Produktes, aber auch die Kapitalstruktur im Hintergrund. Und diese Sachen fließen natürlich in eine Bewertung von einem Objekt auch ein. Ja.
Das ist eure Kompetenz.
Das ist Teil der Dienstleistung, ja.
Du hast es gerade schon gesagt, Datenschutz ist ein Riesenhemmnis, was die Transparenz betrifft. Glaubst du denn, dass wir mit diesen neuen Möglichkeiten, die auch KI bietet, da eine Veränderung sehen? Dass Tools jetzt besser durchscrollen beispielsweise, was im Netz so unterwegs ist, und dir dann auf Knopfdruck sagen, vor 3 Jahren wurde in der Umgebung das und das für den und den Preis gedealt?
Also KI kann ja auch nur mit dem Input arbeiten. Wenn der Input da ist, wird es vielleicht als Output auch rauskommen. Nur am Ende des Tages muss ja auch die KI in Europa innerhalb des Datenschutzes arbeiten. Das ist halt die Frage, habe ich den Input, ist der datenschutzkonform, dann darf ich vielleicht den Output auch nutzen. Die KI überlegt sich ja nicht neu, also teilweise halluziniert sie, aber sollte sie nicht neu, was jetzt... Was der Input war, ne? Also das ist ja immer Input-basiert. Ich glaube, der große Vorteil ist, dass wenn ich jetzt suche, was ist vor 3 Jahren an der Hauptstraße 1 oder 3 oder 7 passiert, dann brauche ich dafür eine gewisse Zeit. Eine KI arbeitet, während ich was anderes mache. Und das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil, dass man sagt, okay, wenn die Daten da sind, sie verknüpft sind und auswertbar sind, dann kriege ich sie. Und ich habe in der Zeit mein etwas anderes, hoffentlich Wertschöpfendes getan. Ja.
Fazit also, auch die KI wird nicht wesentlich dazu beitragen, dass der Markt transparenter wird.
Nee, sie wird vielleicht einfach es einfacher machen, die Daten verfügbar zu machen.
Du hast KI als Hemmnis genannt, so ein bisschen. Nicht KI, sondern Datenschutz, Entschuldigung. Welche Hemmnisse gibt es außerdem noch, die ausgeräumt werden müssten, damit ihr wieder das könnt als Makler, wofür eure Kunden euch schätzen?
Also ich würde jetzt auch Datenschutz, das, was wir machen, wir tun es datenschutzkonform.
Ja,
das ist glaube ich, ein wichtiges Thema. Wir müssen uns natürlich an alles halten, was in Europa gilt. Aber am Ende sehe ich es gar nicht. Wir tun ja das jeden Tag, was unsere Kunden wollen. Wir vermieten für unsere Eigentümer, wir verkaufen für unsere Eigentümer, wir beraten bei Ankäufen, bei Expansionsstrategien. Das heißt, die Hemmnisse sind nicht da. Natürlich haben wir, ich sag mal, wenn man gesamtwirtschaftlich sieht, das sind gewisse strukturelle Hemmnisse, die wir haben, die natürlich auch den Immobilienmarkt betreffen. Aber in der Hinsicht sehe ich jetzt gar nicht so große Themen. Da ist auch Datenschutz. Ich meine, damit muss man umgehen und dann hat man sich einmal aufgestellt und dann macht man weiter. Ne? Also das sind halt Sachen, es ist die Lebensrealität. Ja. Ne?
Also Regulierung, Bürokratie ist für euch?
Riesiges Thema. Also wie viel Geld man als Unternehmen mittlerweile nur dafür ausgibt, zu dokumentieren und sonstige Themen zu tun, die im Zweifel auch gar nicht dem Kunden nützen. Ja, das ist schon riesig und ich glaube, jeder, der ein Unternehmen führt, weiß das und kennt diese Themen und die nerven. Und ich würde mir wünschen, dass sie zumindest reduziert werden, habe ich da riesen Hoffnung. Im Moment nicht. Ich glaube, jede Regierung, glaube ich, hat das Thema Bürokratieabbau auf der Agenda. In meiner präsenten Lebens- oder Unternehmenszeit ist das noch nie passiert. Im Gegenteil, jedes Gesetz darfst du irgendwas Neues dokumentieren.
Wenn wir mal praktisch werden von einem Euro Umsatz, wie viel Aufwand habt ihr von diesem Euro für die Befriedigung von bürokratischen Anforderungen? Geschätzt über einen dicken Daumen?
Also ich glaube, als Unternehmen würden wir uns weigern, das auszurechnen, aber hoch. Ich meine, wir müssen neben den Anforderungen, die ganz normal sind, mit Jahresabschlüssen, also meine Lieblingsbürokratieausgabe sind diese tollen Zertifikate, die wir auf Stecker draufkleben, alle 3 Jahre, glaube ich, ist es, dass das elektrische Gerät, was ich in der Europäischen Union mit CE-Zertifizierung eingeführt wurde, ich gekauft habe, dafür gibt es bei uns im Unternehmen eine Regelung, wie unsere IT einkaufen darf, weil ich das aus dem Arbeitsschutz heraus brauche. Also da wird dann gesagt, liebe IT, bitte nur Hersteller mit einer gewissen Größe und weiß ich nicht was, einkaufen. Und dann kommt noch jemand und testet diese Geräte alle 3 Jahre. Also das sind doch so, das ist für mich, ist das ein, das sind zwar keine Riesenkosten, aber warum, frage ich mich. Also am Ende sollte man vielleicht auch einfach mal den Leuten vertrauen, dass sie, wenn in einem Kabel ein Riss drin ist, den wegschmeißen und nicht alle 3 Jahre getestet werden muss. Ich glaube, wir haben alle ein Interesse daran, dass wir nicht unsere Büros abfackeln.